März holt neue Afghanen. Und die Deutschen zahlen mindestens 17.000 Euro für den Linienflug. Österreich im Schuldenstrudel. Regierung lehnt Stopp der Impfmillionen ab. Und im Interview des Tages, nach Mord an Charlie Kirk. Wie groß ist die Gefahr durch Linksextremisten? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Deutschen blicken mit Sorgen in die Zukunft und die aktuellen Zahlen bestätigen diese düsteren Aussichten. Laut dem am Donnerstag vorgestellten Herbstgutachten der regierungsnahen Forschungsinstitute wird die Wirtschaft in diesem Jahr gerade einmal um 0,2% wachsen. Und selbst dieses minimale Plus kommt offenbar nur zustande, weil Milliarden an neuen Schulden in die Kriegsvorbereitungen fließen. Währenddessen liefen im Bundestag die Haushaltsberatungen weiter. Dabei war nach Ansicht von Beobachtern eines klar zu erkennen. Die Koalition versucht, die massiv steigenden Kosten in blumige Worte zu verpacken, während die Opposition keinen echten Plan und keinerlei Verbesserungen für die Bürger erkennen kann.
Ich habe es in der letzten Woche einen neuen Konsens der Gerechtigkeit genannt, den wir in der Koalition für unser Land erreichen wollen.
Ihre Vorstellungen dazu, Herr Klingbeil, könnten aber schon fast aus einem Märchenbuch von Robert Habeck stammen. Denn es ist mehr als unglaubwürdig, von Investitionen zu sprechen und gleichzeitig das teure Kredit- und Steuergeld sofort wieder für die laufenden Kosten und Prestigeobjekte auf den Kopf zu hauen.
Herr Merz, auch wenn Sie das nicht hören wollen, Sie haben es tatsächlich geschafft, den zweiten Haushalt in Folge vorzulegen, in dem wirklich nichts enthalten ist, was das Leben der Mehrheit der Menschen in diesem Land verbessert.
Denn Kosten für Migration sind in erster Linie Kosten für den Sozialstaat, für die Kommunen, für die Haushalte, auch dort in den Gemeinden. Aber genau diese nahezu 20 Milliarden Euro bräuchte Deutschland hier und heute für Straßen, Schulen oder auch die Sicherstellung von Ganztagsbetreuung.
Während in Deutschland Sozialleistungen stagnieren und gleichzeitig Rekordschulden aufgebaut werden, gibt die Bundesregierung weiterhin hohe Summen für Einreisen von Migranten aus. Jüngstes Beispiel. Bundeskanzler Friedrich Merz ließ nun erneut 28 Afghanen direkt nach Deutschland einfliegen, obwohl er im Wahlkampf das Gegenteil versprochen hatte. Über die Kosten schwieg sich die Regierung aus. Doch auf 1 hat anhand der Flugdaten der Route Islamabad-Istanbul-Hannover nachgerechnet. Turkish Airlines bietet diese Strecke regulär an. Ein Ticket kostet je nach Preiskategorie zwischen 768 und 2.800 Euro. Selbst mit einem Frühbucherrabatt von 20% ergibt das mindestens 600 Euro pro Person. Für 28 Passagiere macht dies 17.000 Euro aus. Bezahlt von den Steuerzahlern. Offiziell war das Aufnahmeprogramm für Afghanen bereits gestoppt. In der Praxis fliegt die Regierung Merz jedoch weiter Personen ein, die sich zuvor gerichtlich eine Aufnahme erstritten haben. Und auch die Kosten dieser Gerichtsverfahren bezahlen natürlich die Bürger. Es sind oft nur kleine Summen, doch in der Gesamtheit summieren sie sich und belasten die ohnehin knappen Haushalte. Während Sozialausgaben stagnieren und die Verschuldung weiter steigt, wird das Geld dennoch für fragwürdige Projekte ausgegeben. Ein aktuelles Beispiel liefert die Stadt Hildesheim in Niedersachsen. Dort droht im kommenden Jahr ein Haushaltsdefizit von 16 Millionen Euro. Trotzdem gönnt sich die Verwaltung 14 sogenannte Vielfaltsampeln. Bereits im Juni wurden mehr als 10% der städtischen Ampeln auf gleichgeschlechtliche Symbole umgerüstet. Am Donnerstag wies das Verwaltungsgericht Hannover eine Klage gegen das Vorhaben ab. Die Kosten der Genderampeln liegen laut Stadtverwaltung bei rund 2.000 Euro. Geklagt hatte Stadtrat Enver Sopjani von der Interkulturellen Liga. Nun erhebt er gegenüber auf 1 schwere Vorwürfe gegen das Gericht. Was Sopjani zu sagen hat, sehen Sie am Freitag in den Nachrichten auf 1. Während die Bundesregierung weiter Geld für Afghanenflüge und Projekte wie sogenannte Vielfaltsampeln ausgibt, wird das Bürgergeld nicht erhöht. Trotz Inflation und steigender Lebenshaltungskosten. Wie empfinden die Berliner diese Politik? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich im Stadtteil Buch umgehört.
Davon halte ich gar nicht. Mhm. Denn im Endeffekt, ich wohne hier hinten im Buch, da kommen im Endeffekt nur Ausländer auf Deutsch gesagt hin. Die Deutschen kriegen keine Wohnung. Und das ist das alles, was ich nicht richtig finde.
Also, ich finde, man sollte das Geld auch ein bisschen fürs eigene Land nutzen, für die eigenen Bürger. Wenn man anderen Leuten hilft, aus anderen Ländern, ist es natürlich immer eine gute Sache. Bin ich grundsätzlich nicht dagegen. Bloß es muss irgendwie alles in einem gewissen Maß sein.
Dass die Afghanen eingeflogen werden, ich finde, Deutschland hat eine Verpflichtung, nachdem diese Geschichte vor 2 Jahren passiert ist mit den Taliban, Afghanen, die als Ortskräfte dort tätig waren, hier einzufliegen. Und finde, das sind Themen, die man nicht gegeneinander aufwägen kann.
Ich halte da überhaupt nichts davon. Ich finde, Sozialausgaben dürfen überhaupt nicht gekürzt werden. Ich bin Rentner und ich habe mein Leben lang gearbeitet und ich sehe nicht ein, dass Leute hierher kommen, die eigentlich gar nicht unbedingt herkommen müssten. Das ist ja auch die Frage, die Afghanen, die jetzt kommen, ob das wirklich jetzt welche sind, die sich da nicht bloß so eingeschlichen haben. Und man hat so das Gefühl, dass wir eigentlich irgendwie nicht mehr in unserem eigenen Land sind, sage ich mal so.
Auch Österreich rutscht immer tiefer in die roten Zahlen. Das zeigt der gestern im Nationalrat debattierte Bundesrechnungsabschluss 2024. Die nackten Zahlen sind alarmierend. Der Bund verzeichnete ein Minus von 13,76 Milliarden Euro. Gesamtstaatlich entspricht das einem Defizit von 4,7% des Bruttoinlandsprodukts. Die Schuldenquote liegt nun bei 81,8%. Noch dramatischer ist der Blick auf die Finanzschulden des Bundes. Sie haben mittlerweile die Marke von 299 Milliarden Euro überschritten. Zwar konnte der Staat im Vergleich zum Vorjahr höhere Einnahmen verbuchen, doch die Ausgaben explodierten. Als Begründung nennt die Regierung Kosten für die Krisen der vergangenen Jahre. Von der Corona-Politik über die Teuerung bis hin zu milliardenschweren Klima- und Entlastungspaketen. Scharfe Kritik kam von der FPÖ, die von einer desaströsen Bilanz sprach. Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Harald Schuh präsentierte dabei ein besonders brisantes Beispiel dafür, wofür das Steuergeld der Bürger eingesetzt wird.
Österreich zahlt heuer 44 Millionen Euro für 1,5 Millionen Covid-19-Impfdosen, von denen bis zur Jahresmitte, da passen Sie jetzt auf, bitte 10.000 verimpft worden sind. Den Zugang freuen Sie schon. Aktuell halten wir in Summe bei 18 Millionen vernichteten Dosen im Wert von über 300 Millionen Euro. Weitere 10 Millionen Dosen sind ins Ausland verschenkt worden. Geschätzte Damen und Herren, das ist doch Geldvernichtung in Reinkultur.
Nicht nur explodierende Staatsschulden gefährden die Bürger. Auch die Art, wie diese Verbindlichkeiten künftig finanziert werden könnten, weckt bei vielen massive Befürchtungen. Kritiker warnen vor 2 gefährlichen Szenarien: steigende Steuern oder eine neue Inflationswelle. Parallel dazu treibt die EU ein Projekt voran, das noch weitreichendere Konsequenzen haben könnte. Den digitalen Euro. Bereits im Jahr 2029 soll dieses neue Zentralbankgeld eingeführt werden. Das gab Piero Cipollone, Direktor der Europäischen Zentralbank, jetzt bei einer Diskussionsveranstaltung in Frankfurt bekannt. EU-Rat und EU-Kommission wollen schon im kommenden Frühjahr die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen. Auffällig ist dabei der Zeitplan. 2029 ist auch jenes Jahr, in dem Europa nach offizieller Darstellung kriegsbereit sein soll. Die bulgarische EU-Abgeordnete Rada Lajkova warnt vor den wahren Absichten hinter diesem Projekt. Sie befürchtet, dass der digitale Euro Teil eines umfassenden Plans ist, über den die Bürger bewusst im Unklaren gelassen werden.
Auf EU-Ebene werden auch Untersuchungen vorgenommen, wie man der digitale Euro mit der digitalen Identität verknüpfen kann. Alles hier geht es um Flexibilität für den Bürger, um Bequemlichkeit, um sogenannten Fortschritt und Modernisierung. Aber wir wissen genau, was auch selbst die Chefin der EZB Lagarde in einem Gespräch, wo sie nicht wusste, dass sie aufgenommen wird, gesagt hat, es geht uns um Kontrolle. Wir müssen die Kontrolle behalten, bekommen und wir wissen genau, wer die Geldmenge, die Geldschöpfung kontrolliert, der hat auch Kontrolle über den Bürger.
Doch nicht nur der digitale Euro könnte genutzt werden, um die stetig steigenden Kosten für Krieg und Migration zu decken. Ein weiteres Instrument könnte vor allem jene treffen, die sich nach Jahrzehnten harter Arbeit ein kleines Haus oder Grundstück leisten konnten. Der Autor und Wirtschaftsfachmann Günther Hannig warnt. In einer von der Politik verursachten Wirtschaftskatastrophe, wie wir sie derzeit erleben, könnte genau dieses Eigentum ins Visier des Staates geraten. Laut Hannig wäre es sogar erschreckend einfach, auf privaten Grundbesitz zuzugreifen und diesen für staatliche Zwecke heranzuziehen. Warum er davon überzeugt ist, dass ein solcher Lastenausgleich, also eine massive Enteignungswelle, kommen wird, erklärt er im Gespräch mit auf1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Erstmal hat es das ja schon zweimal gegeben in der deutschen Geschichte. Einmal 1923 die Hauszinssteuer nach der Hyperinflation. Da mussten Immobilienbesitzer eine extra Steuer bezahlen und damit hat man ein Drittel des ganzen Haushalts finanziert. Also da ist ordentlich Geld reingekommen. Dann der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da mussten über Jahrzehnte Immobilienbesitzer diesen Lastenausgleich bezahlen. Und die Gesetze sind ja immer noch da. Die muss man nur in Kraft widersetzen. Also es ist nicht mal was Neues oder so. Und dann kommt dazu, das meiste Vermögen, die Hälfte des ganzen deutschen Vermögens ist in Immobilien. Also ich kann auf einen riesen Vermögensbatzen zugreifen. Ich kann einfach zugreifen übers Grundbuch. Der Staat trägt einfach 100.000 Grundschulden ein. Jetzt abzahlen, heißt es dann. Ich kann nichts dagegen machen. Der trägt mir das einfach ein ins Grundbuch. Und ich treffe ja nur eine Minderheit, weil nur 40% in Deutschland überhaupt Immobilien haben. Also die 60%, die sagen, mir ist egal, das soll mein Vermieter bezahlen, das Ganze. Also ich treffe nur eine Minderheit, ich kann unglaublich Geld rausholen und es ist einfach. Drei Punkte, die dafür sprechen, dass vor allem Immobilien getroffen werden.
Ein brisanter Vorgang erschüttert die Diskussion um die Meinungsfreiheit im Internet. Der YouTube-Mutterkonzern Alphabet hat erstmals offiziell eingeräumt, dass die US-Regierung während der Corona-Pandemie gezielt politische Zensur durchgesetzt hat. In einem Schreiben an den Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses erklärte Alphabet, dass konservative Kanäle nicht nur aufgrund interner Richtlinien, sondern auf direkten Druck der Biden-Administration gelöscht wurden. Wörtlich heißt es, es ist inakzeptabel und falsch, wenn eine Regierung einschließlich der Biden-Administration versucht, dem Unternehmen vorzuschreiben, wie es Inhalte moderiert. Damit wird deutlich, hinter der Löschung unzähliger Kanäle stand keine neutrale Plattformpolitik, sondern eine ideologisch motivierte Einflussnahme der Regierung. Und genau dieses System bleibt in Europa Realität. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen hält am umstrittenen Digital Services Act fest. Auch Alphabet befürchtet, dass der DSA die Löschung rechtmäßiger Inhalte erzwingen könnte. Am heutigen Donnerstag stand im Bundestag die Wahl von 3 neuen Richtern für das Bundesverfassungsgericht auf der Tagesordnung. Die Abstimmung war für den späten Nachmittag geplant, also nach unserem Redaktionsschluss. Zur Wahl standen der CDU-Kandidat Josef Christ sowie die beiden SPD-Vorschläge Ann-Kathrin Kaufhold und Sigrid Emenegger. Dass diesmal gleich 2 Kandidaten von den Sozialdemokraten kommen, ist Zufall. Union und SPD wechseln sich traditionell bei der Besetzung ab. Doch der Blick auf die Zusammensetzung des Gerichts zeigt ein klares Ungleichgewicht. Besonders deutlich wird das beim ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Dieser entscheidet über Grundrechte und damit über Themen, die das tägliche Leben der Bürger direkt betreffen. Der zweite Senat behandelt dagegen eher technische Fragen. Etwa zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Und hier zeigt sich, im ersten Senat gibt es mittlerweile eine klare rot-grüne Dominanz. Anders im zweiten Senat, wo eher Richter mit Nähe zur Union vertreten sind. In der Praxis bedeutet das, bei zentralen gesellschaftlichen Streitfragen haben SPD und Grüne das letzte Wort. Zensur im Netz und beispiellose Angriffe auf unsere Grundrechte. Auf eins steht seit seiner Gründung an vorderster Front, wenn es darum geht, die Machenschaften der Globalisten aufzudecken. Damit wir unsere unabhängige Arbeit fortsetzen können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Das ist derzeit per SEPA-Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte möglich. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Im Grazer Landgericht ging am Mittwoch der vorletzte Verhandlungstag im Mammutprozess gegen den ehemaligen Aula-Chefredakteur Martin Pfeiffer zu Ende und brachte eine überraschende Wendung. Ein pensionierter Verfassungsschutzbeamter bestätigte in seiner Aussage, dass die Behörde das Magazin bis 2016 regelmäßig abonniert und ausgewertet hatte. Sogar ein einzelner Artikel sei damals als verdächtig an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Das dazugehörige Verfahren wurde jedoch eingestellt, weil kein strafrechtlich relevanter Inhalt festgestellt werden konnte. Für die Verteidigung ist das ein Beleg dafür, dass jahrelang kontrolliert und geprüft wurde, ohne jemals einen strafrechtlichen Vorwurf zu finden. Erst jetzt, Jahre nach der Einstellung der Aula, versuche man durch eine Gesamtschau der Texte einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz zu konstruieren. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer spricht deshalb von einem klassischen Gesinnungsprozess, der nicht auf konkreten Taten, sondern auf politischen Überzeugungen basiert. Das Urteil der 8 Geschworenen war ursprünglich für diesen Freitag erwartet worden. Doch das Verfahren hinkt dem Zeitplan hinterher, weshalb zunächst weiterverhandelt und eine Vertagung beschlossen wurde. Auf 1 wird morgen live vom vorläufigen Schlusstag in Graz berichten. Heute Abend wird im Potsdamer Landtag eine brisante Frage diskutiert. Stellen sich SPD, BSW und CDU klar gegen linksextremistische Gewalt? Die AfD hat dazu einen Entschließungsantrag eingebracht. Die Oppositionspartei wirft der Landesregierung vor, bei der Bedrohung durch linke Gruppen wie die Antifa bislang eine unklare und halbherzige Haltung einzunehmen. Doch wie groß ist die Gefahr durch Linksextreme in Brandenburg tatsächlich? Darüber sprach auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem Landtagsabgeordneten Dominik Kaufner.
Herr Dominik Kaufner von der AfD in Brandenburg. Der Mord an Charlie Kirk hat das Thema Linksradikalismus, insbesondere linksradikale Gewalt, noch einmal erneut in die Diskussion gebracht. Auch in Deutschland, auch in Brandenburg. Ihre Fraktion will einen Entschließungsantrag stellen zur Ächtung linksradikaler Gewalt. Nun ist Brandenburg nicht unbedingt bekannt für Gegenden wie Connewitz oder Neukölln. Wie groß ist dieses Problem in Ihrem Land überhaupt?
Ja, das Problem besteht natürlich bei uns genauso. Wir haben ja auch gesehen, erst beim Bundesparteitag der AfD in Riesa, dass sich hier linksextreme Gruppen, die sich als Antifa bezeichnen, ja auch an der Uni Potsdam getroffen haben, ja, und dort die Blockade des Parteitags vorbereitet haben. Und es ist ja keine Kleinigkeit und keine friedliche, lustige, bunte Aktion, sondern Dr. Hans-Christoph Berndte wurde da ja auch angegriffen und verletzt, saß dann mit blauem Auge hier bei uns. Ja, also das ist Sache, eine Gefahr, die real ist. Und was wir auch feststellen, ist natürlich, dass die Leute diesen Mord verharmlosen oder ihn sogar noch feiern. Ja, das gibt's tatsächlich erschreckenderweise überall in Deutschland. Und das zeigt ja eigentlich, wie sehr diese Leute vor politischer Gewalt dann eigentlich nicht zurückschrecken. Also wenn man die feiert, dann sagt man ja sozusagen, ja gut, also die anderen, die würden genauso lachen und sich freuen, wenn es uns trifft. Ne? Und es ist tatsächlich so, Vertreter der AfD gehören zu den am häufigsten gewalttätig angegriffenen Parteienvertretern. Ne? Und das ist ein Umstand, auf den wir mal aufmerksam machen müssen, weil ja auch die Radikalisierung der Sprache, jeden als Faschisten zu bezeichnen, eben dazu führt, dass solche Taten offensichtlich als gerechtfertigt scheinen, manchen Verwirrten.
Wir haben es angesprochen, dass manche diesen Mord gerechtfertigt haben, auch manchen in den öffentlich-rechtlichen Medien wird das jedenfalls vorgeworfen, das relativiert zu haben. Haben Sie da Beispiele hier in Brandenburg? Gab es da Fälle, wo dieses Verbrechen öffentlich ja zumindest relativiert wurde?
Ja, also aus dem Kopf kann ich Ihnen jetzt kein Zitat nennen. Ich kann Ihnen aber ein konkretes Beispiel nennen, was ich zum Beispiel aus dem Schulunterricht von Schülern bekommen habe. Wir haben ja häufig Zuschriften, dass Schüler sagen, hier, da werden wir einseitig in eine Richtung beeinflusst. Und da hat mir ein Schüler wörtliche Zitate, sozusagen Mitschrift geliefert, dass eine Lehrerin im Unterricht gesagt hat, naja, okay, der wurde ermordet, ist natürlich nicht richtig, politische Gewalt, aber der war eben ein Faschist, ein Sexist, ein Rassist. Ja, und da merkt man, wie auch hier an der Stelle eben in uns, auch in unserem Bildungssystem, politische Gewalt offensichtlich relativiert wird. Also für mich ist ein ganz klarer Fall, wo eine Grenze überschritten ist. Ne? Wir erleben das an den Universitäten, dass sowas passiert, und das darf einfach nicht sein. Also es gibt an der Uni Potsdam zum Beispiel auch ein Referat für Antifaschismus. Ja, fragt man sich, was das eigentlich soll. Also beim AStA. Ja.
Es gibt in Brandenburg einige linksradikale Strukturen. Es gibt Antifa oder sagen wir mal linke Häuser hier in Potsdam in der Zeppelinstraße. Es gibt eins in Cottbus. Es gab, ich glaube, vor einigen Jahren schon den Skandal hier in Potsdam um das Verpachten eines Veranstaltungsgeländes auf, ich glaube, 100 Jahre. Ja. Wie sehr sehen Sie denn da eine Beteiligung zwischen staatlichen Strukturen, Behörden und linksradikalen Strukturen?
Also wir sehen natürlich überall in Deutschland, dass diese sogenannten Kampf gegen Rechtsmittel in genau solche Strukturen fließen. Und das ist ja meistens dann auch der genaue Grund, wie sowas zustande kommt. Also es ist ein gesellschaftliches Problem, auch wenn der Staatssekretär im Ausschuss sagt, ja, Antifaschismus ist die Grundlage jeder demokratischen Arbeit in diesem Land. Muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Ja? Und ganz andere, ganz ähnliche Äußerungen hören wir hier ständig. Also es wird ständig relativiert. Ja? Und da kann mir auch keiner sagen, die meinen damit nur Widerstand gegen Diktatur oder Gewaltherrschaft. Da gibt es einen anderen Begriff dafür, das ist Antitotalitarismus. Ja? Wenn man Antifaschismus sagt, dann meint man eben genau den Begriff, den die KPD letztlich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt hat. Und das ist ganz klar, was das bedeutet. Gewalt gegen Andersdenkende.
Wie weit wären hier in Brandenburg, zum Beispiel Stichwort Programm Tolerantes Brandenburg, solche Strukturen eigentlich finanziert? Haben Sie da mal nachgeschaut?
Ja, natürlich. Also gibt es diese Förderung. Wir greifen das ja sozusagen, oder wir kritisieren das ja immer parlamentarisch auch, dass da Geld in so eine Strukturen fließen. Das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins, können Sie jetzt natürlich nicht nachweisen, dass der oder jenige, der gewalttätig geworden ist, dann Geld vom Staat bekommen hat. Wenn das so wäre, es sind ja sozusagen Strukturen, die das meiner Meinung nach eben, ja, wo das Geld in diese Kanäle versickert. Ja, wir sehen aber ganz allgemein, dass hier eine große Beschwichtigung und Toleranz irgendwie da ist. Allein wenn man sich die Hammerbande und alles drumherum anguckt, das ist ja offensichtlich so. Also, die haben es ein bisschen übertrieben, sage ich jetzt mal. Ne? Die haben die Leute versucht totzuschlagen, ihnen die Gelenke zu zertrümmern. Deswegen ist es überhaupt mal in die gesellschaftliche Wahrnehmung gekommen. Und dann merkt man, wie Parteienvertreter sagen, naja, aber hier die harten Haftbedingungen. Also es wird ständig Verständnis meiner Meinung nach geäußert. Was anderes ist das ja eigentlich letztlich nicht. Und gerade heute, meines Wissens, wurde die Immunität von Ilaria Salis im Europaparlament nicht aufgehoben. Ja? Also ein mutmaßliches Mitglied dieser Hammerbande. Und so wie ich das sehe, unter Beteiligung der CDU oder der Christdemokraten. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die man unbedingt thematisieren muss. Ja.
In dieser Woche hat Donald Trump, US-Präsident, ja ein Dekret unterzeichnet, das zum Teil die Antifa verbieten soll, einstufen soll als terroristische Organisation, zum Teil auch deren Finanziers näher untersuchen und unter die Lupe nehmen wollen. Wünschen Sie sich einen solchen Vorstoß auch für Deutschland, für Brandenburg?
Ja, absolut, finde ich sinnvoll. Man muss eben auch gucken, das sind ja nicht nur sozusagen diese Strukturen, die endlich verboten gehören, sondern auch die Finanziers. Also woher kommt eigentlich das ganze Geld, dass die sich so halten können und auch in ihrer Freizeit ja der Vorbereitung von solchen Gewalttaten nachgehen können. Ja, und das ist ganz wichtig, das politisch endlich mal anzupacken, dieses Thema.
Muss ich doch mal nachfragen, warum haben Sie das dann zum Beispiel nicht gefordert? Gut, weil es ein Entschließungsantrag war, aber abgelehnt wird er ja so oder so.
Also die Förderung von dieser sogenannten antifaschistischen Initiativen, wenn die mit öffentlichen Geldern gefördert werden, das steht bei uns in einem Antrag drin. Punkt 3. Also Verbot der Organisation, das ist ja sozusagen eine Sache, die dann wieder auf einer anderen Ebene erfolgen müsste. Ja.
Aber erwarten Sie das von Innenminister Wilke? Er wäre ja zumindest für Vereine, die in Brandenburg tätig sind, wäre er ja derjenige, der Verbote aussprechen kann.
Ja, die werden sich dann natürlich rausreden. Also man hört ja auch immer wieder, ja, da kann man gar nicht dagegen vorgehen, weil Antifa ist ja sozusagen kein eingetragener Verein. Es ist keine feste Vereinigung, gegen die man vorgehen könnte, die man verbieten könnte. Ich halte das alles für Nebelkerzen. Ja, also wenn der politische Wille da ist, gegen so eine Strömung vorzugehen, ist es absolut möglich. Ja, ist schon richtig, es kann sich jeder Antifa nennen. Aber es findet überhaupt gar keinen Druck da der Behörden, so ein Treiben irgendwie mal dem ein Ende zu setzen. Ja.
Befürchten Sie dass auch die Stimmung in Brandenburg stärker in Richtung wirklich Gewalttätigkeit, vielleicht auch gegen in Richtung Anschläge kippen könnte? Ihr Fraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt hat das ja eben in der Pressekonferenz in Minister Wilke, ich will nicht sagen direkt vorgeworfen, aber ihn schon ein bisschen in solchen Zusammenhang gerückt.
Ja, ich glaube, die Gefahr besteht überall. Also wir erleben natürlich, das muss man ja mal sagen, immer größeren Zuspruch. Also in meinem Wahlkreis beispielsweise, ja, das ist wirklich beeindruckend. Aber es gibt natürlich Einzelne, eben Radikale, die sich von diesem Zuspruch und diesem wachsenden Erfolg der AfD angegriffen fühlen und die sozusagen dann meinen, jetzt ist sozusagen das letzte Mittel der Gewalt auch gerechtfertigt. Und also das wird ein Problem sein, was wir mit wachsendem Erfolg einfach haben, weil das eben dieses typische linksradikale Milieu besonders provoziert, genau diese Erfolge. Ja, also deswegen so, ja.
Es ist Usus, dass im Weißen Haus ein Porträt eines jeden ehemaligen US-Präsidenten ausgestellt wird. Doch seit Mittwoch gibt es eine Ausnahme von dieser Regel. Wie auf dem Ex-Account des Weißen Hauses zu sehen war, hat man das Bild von Joe Biden verbannt. Stattdessen wurde ein Foto eines Unterschriftenautomaten präsentiert, der Bidens Signatur druckt. Biden hatte während seiner Amtszeit massiven Gebrauch von sogenannten Autopens gemacht und damit Zweifel geweckt, ob er die Amtsgeschäfte überhaupt persönlich führte. Der Bildertausch wird diesen Gerüchten sicherlich neue Nahrung geben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.